Das Gebet aus dem Bauch des Fisches ist nicht umsonst als Lesung genommen worden, denn der Predigttext für heute kommt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12. Und da spricht Jesus zu den Pharisäern. Da antworteten etliche unter den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Das böse und ehebrecherische Geschlecht sucht ein Zeichen, und es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona war 3 Tage und 3 Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte mitten in der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten am jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Liebe Gemeinde, schade, dass wir uns jetzt nicht im alten Wohnheim Jona befinden. Denn natürlich hat man überlegt, wie man ein Haus, das man so nennt, gestaltet. Und im Gottesdienstraum, von dem ich ja jetzt komme, vom 9 Uhr Gottesdienst, da ist ein sehr klug überlegtes Gemälde, nicht nur maltechnisch interessant, sondern auch gerade inhaltlich im Altarraum vom Gottesdienstraum im Haus Jona. Und da versucht der Künstler, die Jona-Geschichte zu übertragen auf heute. Und statt Ninive erkennt man unschwer Banken, Hochhäuser aus Frankfurt. Ninive und Frankfurt und der Mensch von heute als der Bürger der Metropolen, die aufgerufen werden, den falschen Göttern abzusagen und umzukehren zum wahren Gott. Das zweite Bild, da sieht man Jona, wie er im Bauch des Fisches ist. Die Wogen und Wellen gehen über ihn. Alles ist gestaltlos, Wasser, nichts ist sicher, aber er sitzt im Bauch und man sieht ihn kauernd beten. Ich muss einfach zu Anfang etwas vorausschicken und klären, denn es gibt einfach keine andere Geschichte in der Bibel vielleicht, die nicht in den letzten Jahrhunderten dem beißenden Spott der Nichtchristen ausgesetzt war, außer die Geschichte von Jona. Unmöglich, meint man, dass ein Wal ihn verschluckt haben soll und wieder ausgespien, weil es natürlich nicht geht. Denn wir wissen, Wale haben einen engen Schlund, gehen eigentlich nur ganz kleine Fischchen oder Plankton, Kleinstteile durch, die normalerweise von den Walen gefressen werden. Merkwürdig aber ist bei dieser ganzen Sache, dass der Herr Jesus eigentlich hier doch wie selbstverständlich und ganz normal die Geschichte von Jona als eine Tatsache erzählt. Gleich wie Jona, genauso wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, also genauso wird des Menschen Sohn 3 Tage und Nächte mitten in der Erde sein. Wir sehen also wieder einmal, und deswegen schicke ich das nur voraus, wie wichtig das ist, dass wir uns darüber klar sind, wenn wir an einer Stelle der Bibel Abstriche machen, dann kriegen wir sofort Probleme bis ins weit Neue Testament hinein. Denn wir sehen ja, dass dann Jesus sich auch geirrt haben müsste. Wenn aber Jesus sich geirrt hat, dann ist er nicht unfehlbar. Und was ist dann mit seinen Behauptungen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mir scheint es eigentlich unmöglich zu sein, dass Jesus eins mit dem Vater war. Das hat er auch gesagt, ich und der Vater sind eins und zur gleichen Zeit Irrtümer verbreitete. Wenn er aber im tiefsten Herzen Gott war, das wird auch von manchen geglaubt, dass er deswegen, damit man ihn in dieser Welt versteht, sich menschlichen Irrtümern angepasst hat, dann finde ich das, wie viele andere auch, unaufrichtig. Hat Jesus von uns verlangt, etwas zu glauben, was man nicht glauben kann? Dazu vielleicht ein Merksatz. Gott verlangt von uns ja nicht zu glauben, dass Jona den Wal verschluckt hat, sondern dass der Wal Jona verschluckte. Ich erwähne das alles nur, weil Jesus hier scheinbar wie selbstverständlich die Geschichte von Jona und die 3 Tage im Bauch des Fisches zum Aufbau seiner heilsgeschichtlichen Lehre und seines Handelns, seiner Fahrt in den Hades oder in das Totenreich und seiner darauffolgenden Auferstehung verwendet. Eben von uns allen im Chor bekannt, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten. Und deswegen werden Sie auch heute in einem Zeitalter, wo man fast nur noch Bücher über die Bibel, populärgeschriebene findet, in denen Sie nur noch meinen, man meint, tiefenpsychologisch gedeutet den Menschen nahegebracht werden kann. Nichts gegen Tiefenpsychologie ist eine wichtige Sache, aber als eben Menschen des 20. Jahrhunderts, die historisch der Bibel meinen, nicht mehr vertrauen zu können, sieht man die einzige Chance darin, den Menschen von heute die Geschichten der Bibel so nahe zu bringen, dass man sie nach innen als innerseelische Wahrheiten verkündigt und so auch die Geschichte von der Niederfahrt in den Bauch des Fisches. Jesus sah es scheinbar anders. Aber wir wissen ja alle, es gibt auch die anderen Romane, es gibt ja auch Moby Dick und wir haben gerade in der Familie mal drüber gesprochen oder wollen es noch, ob man auch noch ganz anders vielleicht umgehen kann mit dem Problem der Vorabendserien oder so weiter, dass man einfach den Kindern gute Klassiker anschafft und dann weiß man, sie gucken gute Filme, wie zum Beispiel diesen unglaublichen Klassiker von diesem Film, diese Verfilmung dieses Buches Moby Dick mit Gregory Peck als Kapitän Ahab. Und da sieht man ja, auch eine Jona-Predigt kommt in diesem Roman vor. Gucken Sie mal wieder rein, wenn er in Ihrem Regal verstaubt ist, dieser Roman. Eine großartige Jona-Predigt am Anfang vor Seeleuten, von einem Seemannspastor. Das ist für diese Männer lächerlich ist zu glauben, man könnte der historischen Wahrheit der Jona-Geschichte nicht vertrauen. Denn alle haben sowas gehört oder erlebt und es ist nun wahrhaftig nicht nur Seemannslatein. Es gibt eben Geschichten in den letzten 100 Jahren, noch bevor auch diese großen Wale ja gejagt wurden vom Boot aus mit ganz schlimmen, explodierenden Harpunen. Da, wo es noch ein wirklicher Kampf war, aus den kleinen Booten heraus, sie zu harponieren, da sind immer wieder Dinge passiert, dass Leute verschlungen wurden, Harpuniere, und dann doch noch lebendig befreit wurden, nachdem der Wal dann getötet war und an Bord, an das Schiff rangezogen wurde, zerlegt wurde, um Lebertran rauszuholen. Und dann zum Teil noch lebend geborgene, verschlungene Harpuniere. Ich will hier nur einen einzigen Fall erzählen, heute Morgen, der als eidesstattliche Erklärung niedergeschrieben wurde. Eine Mannschaft war mit einem kleinen Boot vom Mutterschiff aus hinausgefahren, um Wale zu harponieren. Sie erspähten ein sehr großes Tier und harponierten es erfolgreich. Aber es wurde wütend, schoss auf das Boot zu, schlug um sich, das Boot kenterte und die ganze Mannschaft fiel ins Wasser. Schwamm dem Mutterschiff zu, wovon man aus alles beobachtet hat. Aber das wütende Tier griff erneut an, ein Mann verschwand und dieser Mann berichtete unter Eid, dass er auf einmal von einer mächtigen Welle ergriffen wurde, wonach es um ihn herum plötzlich stockfinster und entsetzlich warm wurde. Er merkte, wie er glatte, elastische Wände hinabglitt und nach einigen Sekunden landete er in einem scharfen, heißen Brei, welcher ihn sehr angriff. Er tastete um sich, um nach Halt zu suchen, wobei er allerlei halbfeste Gegenstände gewahrte, die oft auf seine Bewegungen reagierten. Er berichtete, dass der Gestank in dieser schwülen Luft unaushaltbar sei. Schrecken ergriffen ihn, als er erkannte, wo er sich befand, nämlich im Bauch des harponierten, wütenden Tieres. Der Matrose befand sich in einer wahrhaftigen Totenhöhle. Jona sprach von hinabgefahren in die Pforten des Scheol, wo lauter halbtote, halbverdaute Gegenstände umherschwammen. Jona sagte ja, Schoß des Scheols, Schoß der Hölle oder des Todes. Er versuchte verzweifelt, die glatten Wände hinaufzuklettern, jedoch gelang es ihm nicht. Er verarbeitete sich ein wenig hoch, glitt wieder jedes Mal zurück. Der scharfe Brei und die Luft griffen ihn derart an, dass er bald ohnmächtig und fast wahnsinnig wurde. Das Tier tauchte nach einiger Zeit wieder an die Oberfläche, wurde dort von dem Schiff aus getötet. Beim Aufschneiden fand man den vermissten Mann. Er lag bewusstlos da, lebte aber noch. Seine Haut war sehr gelb, seine Augen und Ohren stark angegriffen, geätzt. Als er nach langer Zeit zu sich kam, war er wahnsinnig, aber er wurde gesund und auf Wunsch anderer gab er eine eidesstattliche Erklärung über seine schrecklichen Erlebnisse ab. Was ich eben in Kurzform erzählt habe, kann man nachlesen in einem Buch von Dr. Rimmer, Wissenschaft und Religion, Science and Religion. Also die biblische Geschichte von Jona ist sowieso möglich. Wir brauchen uns jetzt nicht, wenn wir in die theologische Bedeutung reingehen, davon irre machen lassen, dass hier nur innere Wahrheiten erzählt werden. Jesus glaubte an ihre Geschichtlichkeit und baute darauf eine wichtige Lehre auf. Jesus benutzte diese Geschichte, um eine wichtige heilsgeschichtliche Tatsache zu lehren. Und zwar so, dass wir sie nie wieder vergessen können. Und das bewahrheitet sich bis heute. Jona Musical, Jona Bücher erscheinen immer wieder, vor allem auch für Kinder. Denken wir daran, wenn wir unseren Kindern das nahebringen, was wir eben gehört haben, so dass sie nicht, wenn sie älter werden, die Bibel dann doch nur für ein Märchenbuch halten. So hat es Jesus hier auch getan. Wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Und wie Jona aus dieser Totenhöhle durch Gottes Befehl an Land gespien wurde, so wurde auch Jesus aus dem Totenreich, wo er sich 3 Tage aufhielt, durch die Herrlichkeit Gottes wieder auferweckt, auferstanden, befreit, um ein Auferstehungsleben zu führen. Aber wir, die wir heute hier sitzen, in diesem Kirchenschiff, das durch das Meer der Zeit fährt und die Wellen gehen auch manchmal hoch. Diese lange zurückliegenden Ereignisse von Jesu Tod und dem Aufenthalt des Propheten Jona noch weiter zurück, was heißen sie für uns heute? Es ist doch so, im Glauben an Jesus Christus und das sagt die Lehre der Taufe. Das deutsche Wort Taufe kommt ja von tauchen, untergetaucht werden. Sollen wir auch erleben, dass wir in dem Glauben an Jesus Christus mit ihm begraben werden, ins Totenreich fahren und genauso auch mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Und so haben wir hier einen doppelten Vergleich für uns heute Morgen. Jona, 3 Tage und 3 Nächte im Fisch, wird befreit. Jesus, 3 Tage und 3 Nächte in der Erde, im Hades, wurde durch den Vater befreit. Und der Christ, auch der wiedergeborene Mensch, vorher tot, wie die Bibel sagt, wie tot, geistlich tot, in Übertretung und Sünde, wie in einem Totenreich lebend, wird durch die Wiedergeburt in Jesus Christus, die in unserem Leben stattfinden kann, befreit. Darf ich das noch ein bisschen mehr vergleichen, für uns bedeutsam machen? Der Zustand des Menschen, der sich noch nicht zu Jesus Christus innerlich hält, wird mit dem Zustand Jonas im Bauch des Fisches jetzt verglichen, und die Hinkehr, die Umkehr zu Jesus Christus, zu einem neuen Auferstehungsleben in Christus, wird mit der Befreiung Jonas aus dem Fischbauch verglichen. Und deswegen jetzt ein paar Fragen. Warum befand sich Jona in dieser schrecklichen Totenhöhle? Die Antwort ist gar nicht schwer. Er befand sich auf der Flucht vor Gott. Schon die Tatsache, wenn wir das bei uns bemerken oder bei anderen Menschen, dass es überhaupt keine Freude macht, mit Gott zu sprechen, sein Wort zu lesen oder seine Gebote zu erfüllen, deutet auf unseren Zustand hin. Im Allgemeinen sind wir doch in dem Zustand der Flucht vor Gott. Gesamtgesellschaftlich auf jeden Fall. Um diese Tatsache kommen wir nicht herum. Im Großen und Ganzen rechnen wir nicht gern mit dem lebendigen Gott. Wir sprechen nicht gern über ihn. Er ist im öffentlichen Leben tabu. Wir befinden uns auf der Flucht, so dass die Welt, und das wäre die Folge davon, zu einer Totenhöhle geworden ist. Ganz buchstäblich ist das so, nicht an die Trauergespräche der vielen Verstorbenen der letzten Wochen denke. Es waren in 2 Wochen allein 6 im Bezirk Hausen, dann waren es auch Trauergespräche mit Angehörigen von Menschen, die 96 und 98 Jahre alt geworden sind, wo auch die 2 Weltkriege natürlich durchlebt werden mussten, wo Menschen, Männer umkamen, wo Männer, die geheiratet worden waren, einfach nicht mehr zurückkamen, schon kurz nach der Heirat einfach im Krieg umgekommen waren. Wie viele Juden sind allein während des letzten Weltkrieges umgekommen? Wie viele Frauen und Kinder in aller Welt? Millionen, Millionen. Die Welt, schon ein rein äußerlich gesehen, gleicht durch ihre Flucht vor Gott tatsächlich einer Totenhöhle. Und innerlich, nachdem der Atheismus sich als Weltanschauung ziemlich durchgesetzt hat, sprechen die nachdenklichen Menschen vom 20. Jahrhundert als einem Jahrhundert des Todes Gottes und des Todes des Menschen dann. Wir befinden uns auch existenziell in einer Totenhöhle. Der Mensch ist tot mitten im Wohlstand, innerlich, seelisch tot. Wie sieht Jonas Lage aus, während er sich auf der Flucht vor Gott befindet? Hektische Aktion, Betriebsamkeit, wie bei uns, aber innerlich. Er war umgeben von Toten und zweitens erwartete er selbst den Tod. Die Menschen fürchten sich davor. Es ist schrecklich, davon umgeben zu sein. Und doch lehrt das Wort Gottes, dass Jesus Christus gekommen ist, um genau diese Furcht zu besiegen. Nur einmal ein Bibelwort dazu, Hebräer 2, Vers 15. Er ist gekommen, alle die zu befreien, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das Leben im Fisch war für Jona eine Hölle, besonders auch jetzt ganz rein äußerlich des Gestankes wegen. Das Leben im übertragenen Sinn ohne Jesus Christus gleicht auch oft einer Hölle, in der es nicht gut riecht. Man denke an diese Redewendung von der dicken Luft unter uns Menschen, Streit, Hass, Neid, Gerüchte, die das Leben oft so vergiften. Jona auf der Flucht vor Gott lebte in dieser Atmosphäre. Und Flucht vor Gott wird auch uns in so einen Lebensumstand führen. Wie sah es im Bauch aus? Besudelt, von oben bis unten, angegriffen von allen Seiten. Die Sünde macht auch uns Menschen schmutzig. Und schlimm war bei Jona, dass er das nicht sehen konnte, weil es im Fischbauch stockfinster war. Schlimm ist es auch bei den Menschen, wenn wir, obwohl wir Sünde haben, sie nicht sehen wollen. In der Finsternis des Bauches fühlte sich Jona, milde gesagt, unwohl, aber er konnte so dieses nicht richtig erkennen, warum es ihm so geht. Ähnlich die Menschen in der Welt, wenn wir ohne Christus sind, es ist irgendwie stockfinster um uns herum, aber wir können die genauen Ursachen dieses Unwohlseins nicht definieren. Die Bibel wirft hier Licht hinein und sagt, es sind die Folgen einer großen Flucht vor Gott. Bewusst oder unbewusst. Und das bringt uns in diese stockfinstere Lage hinein. Konnte sich Jona im Fischbauch selber reinigen, waschen? Eine lächerliche Frage. Und so ist es auch uns unmöglich, aus diesem Zustand herauszukommen, aus dieser inneren Verunreinigung, jetzt im übertragenen Sinn, es sei denn, dass Christus uns aus dieser Lage herausrettet. Dazu tauchte er selber ein in diese Lage. Minus und Minus gibt Plus. Konnte Jona sich irgendwie selbst helfen? Ich finde dieses Bild von den glatten Wänden so beeindruckend. Er bemühte sich, die glatten Wände hochzuklettern, hieß es im Gebet, wie der Matrose in dem Bericht es getan hat, sagte aber immer wieder zurück, so können wir uns auch, wir können uns nicht selber helfen. Wir sacken immer wieder die glatten Wände unserer selbstgestrickten Höllen immer weiter hinab. Wie kam Jona heraus? Es heißt, dass er im Bauch aus der Hölle heraus zu Gott betete. Er kehrte um und wie der verlorene Sohn schlägt er in sich und nicht mehr um sich. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoß des Scheols. Haben Sie wegen Ihrer Probleme schon einmal wirklich zu Gott geschrien? Vielleicht sollten wir uns mal wieder trauen. Anders ausgedrückt heißt das, dass Jona jetzt aufhörte, vor Gott zu fliehen. Er gelangte durch Flucht vor Gott in diese Totenhöhle, aber er entkam ihr auch, als er aufhörte, vor Gott zu fliehen. Und das ist auch die Lösung für uns, der Schlüssel zu so vielen Problemen, dass wir einfach die Flucht aufgeben und uns stellen. Ich bin schuld, hat er gesagt. Und die ganze Mannschaft, die er dadurch auch noch in Probleme gebracht hat. Wegen mir ist das alles. Werft mich ins Meer. Aber dann betet er. Wir müssen genau sehen, wie er betete. Er betet, dass er Gott opfern würde mit der Stimme des Lobes, weil beim Herrn Rettung ist. War das nicht ein ganz großer Glaube im Bauch des Fisches schon, nach dem Motto, wenn du mir hier raushilfst, dann werde ich dir gehorchen und deinen Willen tun. Bei Jona nicht ein Kuhhandel, wie bei so vielen Menschen und auch, ich kenne das schon aus meinem Leben in Bedrängnis, ja Herr, was werde ich alles tun, wenn du mir jetzt hilfst? Und dann macht man es nicht wahr. Bei Jona war es echt. Er ist, nachdem er ausgespien war, wirklich auf dem Weg Gottes gegangen. Über ihn heißt es im Hebräerbrief, wo die Glaubenshelden des Alten Testamentes beschrieben werden, und er ist auch dabei, er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Sobald Jona betete, wurde er erhört und Gott befahl dem Fisch, ihn ans Land auszuspeien. Sinnbildlich geht es uns genauso, wenn wir Jonas Einstellung übernehmen. Als der Fisch ihn ans Land spie, fing für Jona ein ganz neues Leben an. Unnachahmlich, gut umgesetzt in dem großen Jona-Musical von Johannes Nitsch. Hören Sie es mal wieder. Oder wenn Sie es noch nicht haben, kaufen Sie es unbedingt. Wie er dann selber, Johannes Nitsch, das erste Mal auch schauspielert und singt diesen Jona. Er hat es nicht nur komponiert, er hat das erste Mal dann auch selbst gespielt und steht am Ufer und wischt sich das ab und sagt, klitschig, aber glücklich. Statt der erstickenden Luft nun die helle Sonne und die frische Meeresluft und die Möglichkeit, den Schmutz abzuwaschen. Wie tief wird er diese neue Luft eingeatmet haben? Vorher im Bauch kein Halt, alles war schwammig, relativ. Jetzt hatte er wieder Erde unter den Füßen, festen Grund. Er kann die beißenden Magensäfte abwaschen. Es wird ihm das erste Bad am Meeresstrand sehr gut getan haben. Er war der gleiche Prophet im Bauch des Fisches und am Meeresstrand, aber er war innerlich völlig verändert. Eine Freude, wieder ein freier Mensch zu sein und die Bereitschaft, Gott zu gehorchen. Der Unterschied zwischen vorher und nachher konnte nicht größer sein. Genauso der Unterschied zwischen einem Menschen, der nicht an Gott glaubt, der mit ihm hadert und vor ihm flieht, der noch keine Vergebung, Befreiung von Schuld erlebt hat, und dem Menschen, der in diesem Leben Frieden in Jesus Christus und Erneuerung erfahren hat. Nachdem wir zu Jesus kommen, erhalten wir wie Jona festen Boden unter den Füßen, frische Luft des Geistes Gottes. Wie im Psalm 23, du erquickst meine Seele, im heutigen Deutsch, du erfrischst mich innerlich. Wenn der Geist Gottes weht, dann entsteht Leben. Das Leuchten der Sonne, Jesus Christus, erhellt unser Leben durch seine Gegenwart. Das Wasser, um uns zu reinigen und den Brei abzuwaschen. Die Bibel lehrt uns, dass das Wort Gottes selber für unser Innenleben wie ein Wasserbad für den Körper ist. Und wir spüren die Wirkung. Wenn die Bibel lehrt, dass wir Unwahrheiten ablegen sollen und dieselben daraufhin in der Kraft Gottes tatsächlich abtun, dann hat das Wort Gottes uns von diesen Unwahrhaftigkeiten wirklich abgewaschen. Er ist treu und er vergibt uns nicht nur, sondern, es steht im Johannesbrief, er reinigt uns auch von aller Untugend. Das ist die erneuernde Wirkung, wenn wir uns ihm stellen und ihm aussetzen. Wie wohl tut ein Bad, wenn wir verschwitzt sind? Wir wissen es rein äußerlich. Wie gut tut es auch innerlich, ein Bad in Gottes Wort zu nehmen? Und so wie Jona nach der Befreiung ein neuer Mensch war, der jetzt vor Gott kapitulierte und sich deswegen nicht niedrig vorkam, sondern ein neuer Mensch, der weiß, das ist meine Stellung, Gottes Aufträge zu erfüllen. Er wird mit der Zeit immer mehr lernen. Wir wollen auch fragen, wo müssen wir das erleben, dass wir im Bauch, da wo wir uns unten befinden, heute oder in der Passionszeit, wenn wir bedenken, dieser Zusammenhänge, erneuern lassen, indem wir im Glauben an Jesus Christus, ihm gleich werden, in seinem Tod und begraben sein, aber auch rausgeholt werden zu einem neuen Leben in der Kraft Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.